Wir hören nun die Predigt von Daniel Seidenberg zum Thema Unser Gott mit seinem heiligen Namen Jahwe.
Ich habe heute ein spezielles Thema, Hashem. Hashem ist auf Hebräisch der Name. Und Hashem wird von den frommen Juden als Synonym gebraucht für Gott. Wir werden dann noch sehen, warum sie ihn Hashem nennen. Hashem ist ja eigentlich kein Name, sondern es bedeutet der Name. Streng genommen, mit Hashem könnten wir jeden hier meinen, denn jeder von uns hat einen Namen. Und man spricht normalerweise so in dieser Art von Leuten, deren Namen man nicht aussprechen will. Man sagt, sein Name soll hier nicht erwähnt werden, zum Beispiel. Ja. Wir wollen den gar nicht erwähnen hier. Ja, ich beginne hier mit Apostelgeschichte 17, Vers 23. Da kommt der Paulus nach Athen und da sieht er diese vielen Tempel, den Götzendienst der Athener, und er wird grimmig in seinem Geist und er überlegt sich, wie kann ich denen irgendwie sagen, worum es geht. Die Athener, die haben ja eine komplett andere Weltauffassung und wissen nichts von dem Gott Israels. Wie komme ich an die ran? Und er geht in der Stadt rum und da sieht er einen Tempel und da steht drauf dem unbekannten Gott. Denn als ich umherging und eure Heiligtümer besichtigte, fand ich einen Altar, an welchem geschrieben stand, dem unbekannten Gott. Was ihr nun verehret, ohne es zu kennen, das verkündige ich euch. Er hat ihnen also diesen Gott verkündigt, den sie nicht kannten. Auch im Buch Jona begegnen wir diesem namenlosen Gott. Das Wort Jahwes erging an Jona, den Sohn Amittais. Also, mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt. Da haben wir die Geschichte von Jona, der sollte predigen in Ninive, der ist nicht gegangen, dann ist er aufs Schiff und das Schiff ist in den Sturm gekommen. Und nun fürchteten sich die Schiffsleute und schrien ein jeder zu seinem Gott. Ja, und dann hat es nichts genützt, dann haben sie noch das Schiffsgerät ins Meer geworfen, hat auch nichts geholfen, der Sturm wurde immer schlimmer. Da haben sie gemerkt, dass nicht alle zu ihrem Gott gerufen haben. Und wer war denn das? Das war der Jona, und sie haben bereits herausgefunden durch das Los. Also da hat auch Gott ein Zeichen gegeben, der da ist schuld da. Und wo ist er denn? Der liegt da unten im Keller im Schlaf. Der hat sich nichts um das gekümmert, dass es gestürmt hat. Und er ist fest eingeschlafen, als er hier inmitten des größten Sturms, der hat wohl gemeint, es sei eine Wiege. Er hat sich sehr richtig wohl gefühlt da unten. Und da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was schläfst du so fest? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott unser Gedenken, dass wir nicht untergehen. Und da haben sie eben das losgeworfen. Ach, ich hab's verwechselt. Sie haben nachher das losgeworfen und haben herausgefunden, dass er schuld ist. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück begegnet ist. Was ist dein Beruf und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Er sprach, ich bin ein Hebräer und fürchte Jahwe, den Gott des Himmels, welcher das Meer und das Trockene gemacht hat. Da gerieten die Männer in große Furcht. Und es ist eine Tatsache, die man immer wieder findet, wenn man alte Religionen untersucht, wenn man historische Quellen betrachtet und auch die archäologischen Erkenntnisse zusammenfügt, dass die Menschen früher, und das ist in allen Religionen irgendwo tief noch drin versteckt, wussten die, dass es diesen einen Gott des Himmels gibt. Sie wussten es, aber sie haben eben den Dämonen gedient. Aber sie wussten um diesen Gott irgendwie. Ja, sie sprachen, warum hast du das getan? Denn die Männer wussten, dass er vor dem Angesicht Jahwes floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Nun haben sie versucht, das Schiff zu retten. Sie fragten ihn, was sollen wir mit dir machen, damit das Meer uns in Ruhe lassen? Denn das Meer tobte immer Ärger. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer sich gegen euch beruhigen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da strengten sich die Leute an, das Ufer wieder zu erreichen, aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer Ärger gegen sie. da schrien sie zu Jahwe. Ja, nicht Jona. Der hat nicht geschrien zu Jahwe. Der hat doch da ruhig vorher noch geschlafen, dem war das egal. Aber die Heiden haben angefangen, den Namen Jahwes anzurufen. Da schrien sie zu Jahwe und sprachen, ach Jahwe, lass uns doch nicht um dieses Mannes Seele willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Jahwe, hast getan, was dir gefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer, und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor Jahwe und brachten Jahwe ein Schlachtopfer und taten Gelübde. Da seht ihr, da ist schon etwas passiert. Wie dieser Name aufgetaucht ist, der Name Jahwes, hat er eine Veränderung im Denken bewirkt, dieser Heiden, eine fundamentale Veränderung. Die haben nicht mehr zu ihren Göttern gerufen, sondern sie haben zu Jahwe gerufen. Und was ist passiert? Der Sturm hörte sofort auf. Es kam eine sofortige Rettung. Vorher haben sie vielleicht stundenlang zu ihren Göttern geschrien, da ist nichts passiert. Der Sturm hörte auf. Ja, viele Heiden glaubten an einen Gott. Viele von ihnen, sogar an mehrere, die meisten, ja. Aber sie kannten den Unterschied nicht zwischen Jahwe und diesen Göttern. In diesen 16 Versen, die wir gelesen haben, wird der Name unseres Vaters nicht weniger als 11-mal erwähnt. 11-mal ist der Name Jahwes in diesem kurzen Text erwähnt. Die Frage, die ich hier über dieses nächste Kapitel gestellt habe, ist der Herr wirklich Gott? Ist der Herr Gott? Wir haben ja so kombiniert in unserem Sprachgebrauch, heißt er der Herr Gott. Der Herrgott. Und dann gibt es ja hier im alpenländischen Raum, hauptsächlich in Österreich, gibt es Leute, die haben einen ganz eigenartigen Beruf. Herrgottschnitzer. Wisst ihr, was ein Herrgottschnitzer ist? Das ist einer, der Götzenbilder herstellt, die man dann anbetet, aus Holz meistens. Da wird der Heiland da am Kreuz, ja, ich nenne den nur den Henry, weil da steht immer so Inri drüber, dann nennen wir den Henry. Da dieser Götze da, dieser heidnische Heiland, der da oben hängt und nicht helfen kann natürlich, der ist ja in seinem traurigen Zustand da, das ist der Henry. Und den hängen sie dann an die Wand und dann fallen sie auf die Knie und sagen, oh Henry, könntest du bitte für mich dies und jenes regeln? Und der Henry, der guckt immer gleich rein. Der hat da nichts zu sagen dazu. Der kann auch nicht helfen. 1. Könige 18, Vers 21. Diese Geschichte kennt ihr wahrscheinlich alle. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinket ihr nach beiden Seiten? Ist der Herr Gott, ist der Herr Gott, so folget ihm nach. Ist es aber Baal, so folget ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts, konnten sich nicht entscheiden. Sie waren da nicht so ganz sicher. Und wisst ihr, Baal ist eigentlich eine Bezeichnung für den babylonischen Sonnengott. Und von dem gibt es viele Abwandlungen. Ja, wir werden das später dann noch sehen. Die Baalim, sagt die Schrift. Mehrzahl von Baal. Baalim. Und dann sagt, ich muss das noch ein bisschen ausführen. Die Heiden haben also zu den Baalim gebetet. Und da gab es noch eine weibliche Form des Baal, die hieß Astarte. Oder die Mehrzahl von Astarte, Asteroth. Ascheren ist übersetzt meistens in unseren Schriften. Die war da und zu Ehren hat man diese Säulen aufgerichtet. Das kennt man bei uns noch in Form des Maibaums. Und auch zum Beispiel der Christbaum, das ist so eine Aschera. Das ist so ein Baum, der Aschera geweiht ist. Ihr wurde auch durch die Kirche das Osterfest geweiht, denn Ostern kommt von Ostara und Ostara ist nichts anderes als die römische Form von Astarte. Das ist also das Astartenfest, was die Christen im Frühjahr feiern. Darum haben wir auch diese Symbole der Fruchtbarkeitsgöttin Astarte, nämlich die Hasen, die sich so schnell vermehren, und die Eier. Das sind Fruchtbarkeitssymbole. Gut, und er sagt, ihr müsst euch entscheiden, entweder betet ihr diese Götter an der Heiden, die Baalim und die Asherot, oder ihr betet Gott an. So steht es jedenfalls in den Übersetzungen. Wir kommen dann noch drauf, dass es ein bisschen komisch übersetzt ist. Dann rufet ihr den Namen eures Gottes an, den Baal, und ich will den Namen des Herrn anrufen, welcher Gott mit Feuer antworten wird, der sei Gott. Der sei Gott. Leuchtet ein, das Volk war einverstanden. Die Baalspriester, die konnten wohl oder übel nicht Nein sagen. Und das waren ja Baalspriester, 450 und 300 Ascherenpriester, wenn ich es richtig im Kopf habe, insgesamt 750. Und um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt, trat der Prophet Elia herzu und sprach: O Herr, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und dass ich dein Knecht bin und dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, O Herr, erhöre mich, dass dieses Volk erkenne, dass du, Herr, Gott bist und dass du ihr Herz herumgewendet hast. Da fiel das Feuer des Herrn herab und fraß das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf in dem Graben. Als alles Volk solches sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. So kennen wir diese Geschichte und so ist sie uns vertraut. Niemand käme auch nur der leiseste Verdacht, dass hier da drin eine entsetzliche Lästerung verborgen liegt, die jedes Mal ohne Wissen ausgesprochen wird, wenn das vorgelesen wird. Ich frage, ist der Herr Gott, oder Elia fragt, ist der Herr Gott, so folget ihm nach, ist es aber Baal, so folget ihm nach. Das ist ja der Kernsatz dieser Geschichte. Ist der Herr Gott, so folget ihm nach, ist es aber Baal, so folget ihm nach. Und der wahre Gott sollte ja mit Feuer antworten. Also ein Zeichen, das sich nicht fälschen ließ, ein eindeutiges Zeichen. Eigentlich steht hier im Hebräischen etwas fundamental anderes. Übersetzt müsste eigentlich das, was Elia gesagt hat, so tönen. Hört mal genau hin, ich lese diesen Text nochmal. Ist Jahwe Gott, so folget ihm nach. Ist es aber der Herr, so folget ihm nach. Ist Jahwe Gott, so folget ihm nach. Ist es aber der Herr, so folget ihm nach. Baal bedeutet übersetzt nichts anderes als der Herrscher, der Herr. Baal ist der Herrscher, er ist Herr. Man kann es mit Herr übersetzen. Unsere deutsche Sprache hat eigentlich nur diesen Begriff Herr und er wird nicht differenziert. Im Hebräischen finden wir drei Ausdrücke, die zu tun haben mit Gott oder mit den Göttern. Der eine Name, das ist der Name, der wirklich über alle Namen steht, das ist der Name unseres Vaters im Himmel. Er hat sich seinem Volk geoffenbart als Yahweh. Dann gibt es den zweiten Ausdruck, das ist dieser Ausdruck, das heißt Elohim. Elohim bedeutet ein Mächtiger. Es ist eigentlich ein Mächtiger. Und Elohim ist ein Ausdruck, der für Gott verwendet wird. Elohim wird aber auch für die Engel verwendet und in seltenen Fällen sogar für zum Beispiel für Fürsten, für menschliche Fürsten wird manchmal auch Elohim verwendet. Und Yeshua hat gesagt, ihr seid Elohim. Es steht geschrieben, ihr seid Elohim. Das wird übersetzt mit Götter. Elohim. Das ist der zweite Ausdruck. Und der dritte Ausdruck ist eigentlich wie der zweite, also Elohim ist kein Name, Elohim ist eine Bezeichnung, ein Mächtiger. Die dritte Bezeichnung ist Adonai und das ist eigentlich ein Ehrentitel und das ist das, was wir in der Alltagssprache als Herr bezeichnen. Herr Müller, Herr Meier, Herr Huber und das war früher den Fürsten vorbereitet, die hat man mit Herr angesprochen. Und später, wie dann die Bürgerrechte kamen, da wollten alle Leute Herren sein. Inzwischen sind wir eben eine Pöbelherrschaft. Jeder von uns ist ein Herr, eine kleine Herrschaft. Das ist also, das sind diese drei Worte, mit denen die Schrift diese Dinge beschreibt. Aber der Name unseres Gottes, Yahweh, ist beinahe 7000 Mal in der Schrift enthalten. Wir fragen uns schon, warum finden wir den in unseren Bibeln nicht? Da kommen wir später drauf zurück. Ich sag's noch einmal, Elia hat hier eigentlich gesagt, ist der Herr Gott, so folget ihm nach, ist Yahweh Gott, so folget ihm nach. Hier wurden also schlau die Namen des wahren Gottes mit dem des Falschen vertauscht, denn Baal bedeutet ja nichts anderes als Herr. So wie der Text in unseren Übersetzungen wiedergegeben wird, erinnert er nun fatal an gewisse Gebete, die man oft hört. O Herr, du weißt, Herr, bitte Herr, danke Herr, Herr hier, Herr da, Herr, Herr, Herr. Jesus ermahnt uns nicht nur davor, beim Beten zu plappern wie die Heiden, wo es heißt in Matthäus 6, Vers 7, wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, und sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Euer Vater weiß, was ihr bedürftet, ehe ihr ihn bittet. Er sagt auch, so sollt ihr nun also beten. So sollt ihr beten. Unser Vater, der du im Himmel bist, geheiligt werde dein Name. Ja, welcher Name denn? Herr vielleicht? Ist Herr ein Name? Herr ist kein Name. Herr ist bestenfalls ein Titel. Er warnt uns auch ernstlich in Matthäus 7, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut, da haben wir gestern davon gehört, tun sollen wir den Willen des Vaters. In Wirklichkeit steht die Geschichte mit Elia eigentlich so. Da trat Elia zu allem Volk und sprach, wie lange hinket ihr nach beiden Seiten? Ist Yahweh Gott, so folget ihm nach, ist es aber der Herr Baal, so folget ihm nach. Und das Volk antwortete ihm nichts. Da sprach Elia zum Volk, ich bin allein übrig geblieben als Prophet Yahwehs. Der Propheten des Herrn aber sind 450 Mann. So gebt uns nun zwei junge Stiere, und lasset sie den einen Farn erwählen und ihn zerstücken und auf das Holz legen und kein Feuer daran legen, so will ich den anderen Farn zurichten und auf das Holz legen und auch kein Feuer daran legen. Und jetzt seht ihr seht hier dieses Bild, es gibt zwei Altäre, die gleichen sich aufs Ei, wie ein Ei dem anderen, die gleichen sich aufs Haar. Da wird dein Herr angebetet und da wird Jahwe angebetet. Und wenn du da ein bisschen hinschaust, du kannst den Unterschied nicht sehen, aber es gibt einen Unterschied. Um den einen Altar rennen 450 Mann herum und die sind sich alle einig und die schreien, O Herr, Herr, erhöre uns, Herr, Herr, Baal, Baal, los auf uns. Also auf der Kinderkassette gibt es so schön, wie das so sind, Baal, Baal, los auf uns. Und das ist doch die Mehrheit, 450 Mann rennen da um diesen falschen Altar rum. Versteht ihr? Der sieht genau gleich aus wie der andere Altar, aber da wird der falsche Gott angebetet. Sehr lautstark und sehr eindrücklich. Die haben dann geschrien, gejuckt, getanzt, gehüpft, gesprungen. Zuletzt haben sie sich noch geritzt. Oh, ich meine, so ernst, es ist uns so weh. Oh, von ganzem Herzen. Ist aber nichts passiert. Dann rufet ihr den Namen eures Gottes an und ich will den Namen Jahwes anrufen. Welcher Gott mit Feuer antworten wird, der sei Gott. Da haben wir das Wort Elohim, Gott. Der sei der wahre Elohim, der wahre Mächtige. Wisst ihr, es gibt viele Mächtige in dieser Welt, es gibt nur einen Allmächtigen. Das ist unser Vater. Aber sie heißen alle Mächtige, sie sind alle Mächtige. Fürsten, Mächte und Gewaltige heißt es doch. Das ist gemeint mit Elohim. Das sind die Elohim. Und um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt, trat der Prophet Elia herzu und sprach, O Jahwe, Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und dass ich solches alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, o Jahwe, erhöre mich, dass dieses Volk erkenne, dass du, Jahwe, Gott bist und dass du ihr Herz herumgewendet hast. Da fiel das Feuer Jahwes herab und fraß das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde und es leckte das Wasser auf in dem Graben. Als alles Volk solches sah, fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen, Jahwe ist Gott, Jahwe ist Gott. Jetzt gibt es einen Unterschied. Jetzt sieht das nicht mehr gleich aus. Der Altar da drüben und der da. Versteht ihr? Hier ist was passiert, da ist nichts passiert. Sie sind nur müde geworden, die Baalspriester da drüben. Er ist Herr, wir singen, er ist Herr, er ist Herr. Die Frage ist, wer ist denn nun der Herr? Es gibt so viele Herren. Wer ist Herr? Baal bedeutet Herr. Sein Ursprung liegt im babylonischen Sonnenkult in Babylon und dort hieß er Bel. Bel, und daraus ist das Wort Baal abgeleitet, oder Buhl. Buhl ist auch so ein Name von ihm. Das weibliche Gegenstück ist die Mondgöttin Astarte. Wir haben also den Sonnengott Bel oder Baal und wir haben die Mondgöttin Astarte. Das gibt ein Paar. Und dann hat man noch das Heer des Himmels, das sind die Kinder. Die hat man dann auch angebetet. So haben sich die Heiden das Universum zusammengebastelt. Beide, der Baal und die Aschera, tragen viele Namen. Da gibt es zum Beispiel den Baal Berit. Die Baale haben sich ja immer der Kultur der Menschen angepasst. So hat die katholische Kirche die Götzen der Heiden angepasst an dieses christliche, hat ein christliches Gewand drüber getan und hat dann gesagt, früher war es der Götze, der dir geholfen hat, wenn du was verlegt hast, jetzt ist es der Heilige sowieso. Ich kenne mich nicht aus im Katholizismus. Wenn du was verloren hast, dann kannst du den Heiligen anrufen. Wenn du krank bist, rufst du den Schutzpatron an. Und ein Kind, das auf die Welt kommt und keinen katholischen Heiligen hat, das hat ja keinen Schutz im Leben. Für jeden Tag im Kalender gibt es Heilige. Und das Kind bekommt dann den Namen dieses Heiligen, sodass es während eines ganzen Lebens beschützt ist. Das ist nichts weiteres als das, was die Heiden früher schon praktiziert haben. Also gab es den Baal Berit, den Herr des Bundes. Ja, da gibt es auch einen Bund. Es gibt einen Bundesgott da im Heidentum, einen Bundesgott. Wir sagen doch, dass der Herr unser Bundesgott ist. Nein, Jahwe ist unser Bundesgott. Er bürgt mit seinem Namen. Es gibt einen Baal Berit. Es gibt einen Baal Gad, einen Herr des Glücks. Oh, werde Christ, dann wirst du glücklich. Baal Hamon, Herr des Reichtums, der wird heute wieder stark verwehrt durch das Wohlstandsevangelium. Es gibt den Baal Peor, das bedeutet wörtlich Herr der Aufspreizung. Durch den wurde Israel zur Hurerei verführt, in der Wüste. Es gibt den Baal Shalisha, das ist der Herr der Dreieid. Das ist der heidnische Gott der Dreieinigkeit. Die ist uralt, die kommt aus Babylon. Es gab auch viele örtliche Baalim. Im Katholizismus wurden sie zu Schutzpatronen, allem voran die verschiedenen Marien. Maria del Sasso, unsere liebe Frau vom Berg, Maria Zell, unsere liebe Frau vom Tal. Und die sind wirklich verschieden. Da gibt es schwarze Madonnen, es gibt weiße Madonnen und sie werden verschieden verehrt. Es handelt sich also um Götzen, verschiedene lokale Götzen. Es gab auch viele örtliche Baalim. Im Katholizismus wurden die zu den Schutzpatronen eben. In Wirklichkeit wird durch diese Namen offenbar, dass es sich um dämonische Fürstentümer handelt, die an diesem Ort herrschen. Es ist schon schockierend, wenn man diese Dinge hier erkennt, weil wir meinen es ja nicht so. Die Heiden haben es schon so gemeint. Aber die haben ja auch gemeint, ihre Baalim seien wirklich Gott. Und das ist diese wahnsinnige Vermischung. Babylon bedeutet ja nichts weiter als Vermischung. Da wird der wahre Gottesdienst vermischt mit heidnischen Gedanken und heidnischen Praktiken. Ich frage, hat unser Vater denn keinen Namen? Ist er ein Namenloser? Begründet wird ja oft die Veränderung von Namen in der Bibel damit, dass man sagt, ja, wir sind ja keine Hebräer. Bei uns heißt zum Beispiel Jirmeyahu heißt halt Jeremia. Und Eliyahu bedeutet bei uns Elisa, nicht? Und statt Bethlehem, Haus des Brotes, sagen wir Bethlehem. und solche Dinge. Aber das sind noch die geringfügigen Veränderungen, nicht? Wenn dann Jahweh 7000 Mal in der Schrift drinsteht, dann muss man sich schon fragen, wieso heißt er plötzlich gleich wie der heidnische Baal? Wieso heißt er plötzlich Herr in unseren Übersetzungen? Woher kommt das? Oder Jeshua, wieso heißt er plötzlich Jesus? Oder Jesus? Oder Jesus? Klingt schon fast wie Käse. Jesus. Matthäus 6, Vers 9, ich zitiere das nochmal. So sollt ihr nun also beten. Unser Vater, der du im Himmel bist, dein Name werde geheiligt. Tun wir das? Nein, wir tun es nicht. Wir kennen seinen Namen noch nicht mal. Wir sprechen den gar nicht aus. Wie können wir sagen, dass wir seinen Namen heiligen, wenn wir ihn noch nicht einmal aussprechen? Welcher Name ist denn hier wohl gemeint? Man hört Juden und Christen beten, aber man könnte annehmen, dieser Gott habe gar keinen Namen, bei dem wir ihn anrufen könnten. Dein Name werde geheiligt. Ja, welchen Namen sollen wir denn heiligen? Trotzdem ist er aus unseren Bibeln komplett verschwunden. Es gibt meines Wissens keine Bibeln hier, die diesen Namen enthalten. Es gibt aber jemanden, der noch relativ prominent ist und dessen Namen ist in der Bibel unverfälscht drin geblieben, durch alle Sprachen und Übersetzungen. Aber es gibt einen Namen, der in allen Kulturen gleich heißt, und das ist der Satan. Komisch, sein Name ist drin. Der ist geblieben. Der Name Satans ist in unseren Bibeln unverfälscht. Es ist schockierend zu sehen, dass das der Name ist, den sie unverfälscht drin gelassen haben. Der Satan, der heißt Satan. Denk mal darüber nach, was das bedeutet. Da hat einer mitgemischt, wie da die Bibeln übersetzt wurden. Er hat mitgemischt. Er hat geschaut, dass der Herr seinen Namen behält. Baal ist ja nichts weiteres als die Verehrung des Teufels. Der Baalsdienst ist doch eine Verehrung des Teufels. Sein Name wurde unverändert gelassen. Der ist drin in unserer Bibel. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Der steht so drin. Satan steht. Jahwe steht nicht. Selbst der Teufel hat hier also noch seinen Namen behalten. Wir werden hier aber von Jeshua nicht nur gelehrt, den Namen des Vaters anzurufen, sondern sogar ihn zu heiligen, als ihn besonders zu ehren und besonders wert zu schätzen. Ich frage, ist denn der Name Gottes ein unaussprechlicher Name? Er wird ja oft als der unaussprechliche Name bezeichnet, ganz besonders im Judentum. Da müssen wir ein bisschen zurückgehen in der Geschichte und dann werden wir Folgendes feststellen. Während der babylonischen Gefangenschaft nahmen die Juden viele heidnische Bräuche an. Die haben ja in einer heidnischen Umgebung gelebt. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte haben die als Fremde in einer heidnischen Umgebung gelebt. Vorher waren sie von den heidnischen Völkern umgeben, aber nun saßen sie mittendrin. Das hat abgefärbt. So trägt zum Beispiel ein Monat im jüdischen Kalender den Namen Tammuz. Und Tammuz ist der Name des heidnischen Erlösers. Das ist der Antichristus, das ist der falsche Messias, dem zu Ehren der Weihnachtsbaum aufgestellt wird. Das ist der wiedergeborene Sonnengott, der umgebracht wurde und ist wieder auferstanden aus dem Schoß. Das ist alles gleich dem biblischen Muster, oft wie ein Ei dem anderen. Die Dinge sind wirklich wie Zwillinge. Es ist wie dieser Altar auf dem Hermon. Hier ist der Altar des Baals, hier ist der Altar Jahwes. Und es sieht ganz genau gleich aus. Alle sind da Steine, dann Holz drauf und dann oben der geschlachtete Ochse. Nicht? Und auch hier haben wir dieses Symbol, den Spross, den wiederauferstandenen Messias. Das ist der Tammuz. Und sie haben den Namen des Tammuz genommen und haben ihn als Namen einer ihrer Monate genommen, so wie Namen der Götter in unseren Monaten drin sind und in unseren Wochentagen. Wir beginnen ja die Woche mit dem Sonnentag. Zu Ehren, wir sagen Tag des Herrn, es ist der Tag des Baal, Tag des Sonnengottes, Tag des Herrn, Sonnentag. Dann kommt folgerichtig der Tag des Gegenstücks des Baal, der Astarte, Mondtag. Man hat gesagt, der Name Gottes ist ein geheimer Name. Man darf ihn nicht aussprechen. Aber geheime Gottesnamen sind genau das Merkmal des babylonischen Geheim- und Mysterienkultes, wie ihn auch die Freimaurereien heute noch in diesem Sinne weiter tradiert. Bis heute sprechen die Juden den heiligen Namen Gottes nicht aus. Begründet wird dies mit dem Gebot aus den 10 Geboten, aus 5. Mose 5, Vers 11, du sollst den Namen Jahwes, deines Gottes, nicht missbrauchen. Hier steht nicht, nicht aussprechen. Hier steht nicht missbrauchen. Denn Jahwe wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Nun kommt die Frage, wie können wir denn wissen, wie dieser heilige Name ausgesprochen wird, wenn er doch geheim ist und wenn man behauptet, dass man ihn nicht kennt. Nun, ich kann jetzt dies hier nicht im Detail ausführen, aber viele namhafte Gelehrte stimmen aufgrund der historischen Quellen und der sprachlichen Wurzeln, die da drin sind, damit überein, dass dieses Tetragramm, was ja im Hebräischen nur als Konsonanten geschrieben wird, nämlich ein J, ein He, ein Waf und ein He, dass das als Jahwe ausgesprochen werden muss. Wir kennen ja dieses Ja, den Anfang des Namens, von vielen Namen, die den Namen Gottes enthalten. Ich werde das später noch aufzählen, wie zum Beispiel Jirmeyahu oder Elia, nicht? Oder Halleluja, gelobt sei Ja, das ist eine Kurzform von Yahweh. Was bezeugt uns die Schrift? In Henoch zum Beispiel, da steht in 1. Mose 4, Vers 26, und auch dem Seth ward ein Sohn geboren, der hieß Enosch. Damals fing man an, den Namen Jahwes anzurufen. Abraham hat den Namen Gottes angerufen. Das ist ja eigentlich die Antwort auf die Frage, soll man den Namen Gottes aussprechen oder nicht? In 1. Mose 12, Vers 18 heißt es, von da rückte er weiter vor aufs Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, das er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte. Und er baute da selbst Jahwe einen Altar und rief den Namen Jahwes an. Abraham hat den Namen Jahwes angerufen. Isaac, wir wollen mal die Patriarchen hier schauen, ja? Isaac, da heißt es dann im Vers 24, dann gleich auch folgend. Und Jahwe erschien ihm in derselben Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham, fürchte dich nicht. Denn ich bin bei dir und ich will dich segnen und deinen Samen mehren um Abrahams meines Knechtes willen. Da baute er einen Altar und rief den Namen Jahwes an und richtete da selbst seine Hütte auf. Und Isaaks Knechte gruben da selbst einen Brunnen. Nun kommt Jahwe selber in 2. Mose 33, Vers 19. Und da will ja Mose ihn, er will ihn ja sehen, er will seine Herrlichkeit sehen. Und dann steht hier in 2. Mose 33, Vers 19, und er sprach, ich will vor deinem Angesicht alle meine Güte vorüberziehen lassen und will den Namen Jahwes vor dir ausrufen. Und da heißt es dann hier im Vers Kapitel 34, Vers 5, da kam Jahwe herab in einer Wolke und trat, sah selbst zu ihm und rief den Namen Jahwes aus. Also Gott hat seinen eigenen Namen vor sich ausgerufen. Und als Jahwe vor seinem Angesicht vorüberging, rief er, Jahwe, Jahwe, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Er manifestiert sich also selber, indem er seinen Namen vor Mose kundtut und ausruft. Jahwe ist unser Bundesgott, nicht der Herr. Der Herr ist kein Bundesgott. Der Herr ist bestenfalls eine Bezeichnung und schlimmstenfalls ein Namensersatz für Baal. Und Baal, das ist eigentlich Satanismus. Baalsdienst ist Satanismus. Da beten wir die Dämonen an. Hat denn Gott nicht auch viele Namen? So wie Baal, es gibt doch diese verschiedenen Namen, wie zum Beispiel Yahweh, Yireh, Yahweh Ersit, Yahweh Rafeka, Yahweh dein Arzt, Yahweh Nissi, Jahwe mein Panir, Yahweh Shalom, Yahweh ist Friede, Yahweh Roi, Yahweh mein Hirt, Yahweh Zitkeinu, Yahweh unsere Gerechtigkeit, Yahweh Shammah, Yahweh ist da, Yahweh Shua, Yahweh rettet, habt ihr wieder, Yahshua. Ja, das seht ihr jetzt, Yahweh Shua, da habt ihr den Namen des Erlösers, Yahshua, Yeshua, ist eine Veränderung von Yahshua. Nun heißt es ja in der Schrift, in Joel 3,5, jeder, der den Namen Jahwes anrufen wird, soll errettet werden. Genau diese Worte zitierte Petrus in seiner ersten Predigt in Apostelgeschichte 2,21. Das ist ein Zitat aus Joel 3,5. Es soll aber geschehen, dass ein jeder, der den Namen Jahwes anruft, gerettet wird. Denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird eine Zuflucht sein, wie Jahwe verheißen hat, und bei den Übriggebliebenen, die Jahwe beruft. Joel Kapitel 3, Vers 5. Es soll aber geschehen, dass ein jeder, der den Namen Jahwes anruft, gerettet wird, denn auf dem Berge Zion und zu Jerusalem wird eine Zuflucht sein, wie Jahwe verheißen hat, und bei den Übriggebliebenen, Achtung, bei den Übriggebliebenen, die, wie heißt der Vers, wer weiß es, die Jahwe beruft, die Berufenen, die sind gerufen, und das sind auch die rufen den Namen Jahwes. Die rufen den Namen des Gottes Israel. Die Schrift bezeugt dies an vielen Stellen. Das ist nicht die einzige. Es soll ja alles immer aufgrund zweier oder dreier Zeugen bestehen. Jesajahu Kapitel 44 heißt es: Jahwe hat Jakob erlöst und an Israel verherrlicht er sich. So spricht Jahwe, dein Erlöser, der dich vom Mutterleib an gebildet hat. Ich bin Jahwe. Ich bin Jahwe, der alles tut. Jesajahu 48, Vers 17, so spricht Jahwe, dein Erlöser, der Heilige Israels. Ich bin Jahwe, dein Gott. Ich bin Jahwe. Hallo, ich heiße Jahwe. Ich habe einen Namen, ich bin nicht der Dingsbums. Ich bin kein Baal. Ich bin Jahwe. Ich bin dein Vater, ich heiße Jahwe. Jesajahu 54, 5. Denn dein Ehemann ist dein Schöpfer. Hier spricht er zu Israel. Dein Ehemann, der hat einen Namen, dein Mann, der heißt nicht Dingsbums. Israel ist nicht mit Dingsbums verheiratet, mit dem Dingsbums. Dein Eheherr ist dein Schöpfer, Jahwe, der Heerscharen ist sein Name. Und dein Erlöser, der Heilige in Israel, wird Gott der ganzen Erde genannt. Der Gott der ganzen Erde ist Jahwe, nicht der Baal, nicht Herr, Jahwe. Jesajahu 60, Vers 17, also sollst du erfahren, dass ich, Jahwe, dein Maschiach, dein Erretter, dein Messias bin und dein Erlöser, der mächtige Jakobs. Nun kommt natürlich die Frage auf, werden wir denn nicht durch den Namen Jesus errettet? Es steht doch, wir sagen noch, nur in diesem Namen ist Heil. Unser Erlöser heißt eigentlich nicht Jesus, wie ihn die Griechen nannten, sondern er heißt Joshua, oder eben anders ausgedrückt auch, oder anders ausgesprochen, Yeshua. Das heißt ja, Jahwe rettet. Und wir haben es gelesen, ich erlöse dich. Ich bin dein Erlöser. Jahwe sagt, ich errette dich. Und Yeshua, Joshua, er ist der Jahwe rettet. Er ist dieses Instrument, durch das wir gerettet werden. Er ist diese Hand Gottes, die uns rettet. Dieser Name Jeshua wird in der Schrift oft bezeugt. In meiner Übersetzung hier ist er im Alten Testament, zum Beispiel in Esra, in 1. und 2. Chronik und in Nehemia, wird er mit Jeshua wiedergegeben. Jeshua. Ja, das ist ja oft, werden die Namen hier statt wird S ins Deutsche übertragen und so. Jeshua, dieser Name ist in der Schrift zu finden. Yeshua. Er bedeutet nichts anderes als Jah rettet. Yahshua. 5. Moses 18, Vers 6 heißt es, wenn nun ein Levit, ein Priester, kommt aus irgendeinem deiner Tore, aus ganz Israel, wo er wohnt, und nach aller Lust seiner Seele an den Ort kommt, den Jahwe erwählt hat, so lasse man ihn dienen im Namen Jahwes, seines Gottes. Kennt ihr einen Vers aus dem Neuen Testament, der so ähnlich lautet? Was immer ihr tut, mit Worten und mit Werken, das tut alles im Namen Jahwes. Da habt ihr wie dieses unselige Herr. Da habt ihr wie dieses Herr. Das tut alles im Namen Jahwes. Johannes 5 bezeugt uns dies. Johannes 5, Vers 43, ein ganz wichtiger Vers, den solltet ihr euch merken in dem Zusammenhang. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, sagt Jeshua. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, ihr nehmt mich nicht an. Es wird ein anderer im Namen, in seinem Namen kommen, so ein Baal, so ein Herr. Der Baalskult kommt ja ursprünglich aus der Vergottung der Menschen. Es ist Menschenverehrung. Viele lebende Götter laufen in dieser Welt herum. Zum Beispiel der Dalai Lama ist ein lebender Gott, das ist ein Baal. Versteht ihr? Viele falsche Propheten, viele Götter sind da. Und Jeshua sagt, ein anderer wird kommen in seinem Namen, den werdet ihr annehmen. Ich bin gekommen im Namen meines Vaters, ich bin im Namen Jahwes gekommen. Mein Name, sagt er, ist Joshua. Ich komme im Namen meines Vaters, Jahwe. Ich bin der, der euch rettet im Namen eures und meines Vaters. Ich bin der Joshua. Versteht ihr das? Ich bin nicht in meinem Namen gekommen, ich bin in seinem Namen gekommen. Yeshua ist in diesem Sinne gar kein eigener Name, sondern das ist der Name Gottes, er ist die rechte Hand Gottes, er ist der Jahwe rettet, oder wie wir sagen würden, auf Deutsch vielleicht, Gott hilf. Ist so, das kommt dem am nächsten, Gott hilf, er ist der Gott hilf, der Gott hilf, der Gott rett. Müsste man den übersetzen mit Gott rett oder Gott heil. Heile Gott oder so irgendwas, ja, müsste das auf Deutsch heißen, wenn man es übersetzen wollte. Das wäre sein Name. Ich bin der Jahwe rettet. Ich bin der Jahwe rettet, das ist mein Name. Ich bin gekommen im Namen meines Vaters. Wenn wir einmal sorgfältig auf das hören, was Jeshua darüber selber sagt, können wir diesen Zusammenhang leicht erkennen. Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jeshua und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Also der Sohn ahmt das nach, was der Vater tut. Er folgt seinem Beispiel. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundern werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welchen er will. Und jetzt hier in Vers 23. Damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, der ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat. Er hat nicht gesagt, glaubt mir. Hier sagt er, ihr müsst dem glauben, der mich gesandt hat. Ich komme in seinem Auftrag. Ich komme im Namen Jahwes zu euch. Wenn ihr dem nicht glaubt, wenn ihr mir nicht glaubt, ich bin sein Gesandter, dann glaubt ihr dem nicht, der mich gesandt hat. Ich bin die Tür, sagt er. Ich bin nicht Jahwe. Ich bin die Tür zu Jahwe. Ich bin nicht Jahwe. Ich bin der Weg zu Jahwe. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. An ihm erkennen wir das Wesen und die Werke Gottes. Nun heißt es hier, wer den Namen Jahwes anruft, soll errettet werden. Und darum ist es so, dass wer den Namen Jeshua anruft, der ruft Jahwe an. Und zwar in einem besonderen Zusammenhang. Er ruft ihn an in dem Glauben, dass er gerettet wird von Jahwe. In diesem Namen ist unser Heil. Es ist das Bekenntnis. Yeshua bedeutet, es ist unser Bekenntnis, wenn wir den Namen Yeshua anrufen, dann bekennen wir mit diesem einen Wort unseren Glauben daran, dass unser Vater im Himmel uns erlöst hat. Das ist das kürzeste Bekenntnis, das man ablegen kann. Man sagt ja die kürzeste Predigt zum Beispiel, glaube nur. Das ist die kürzeste Predigt. Aber das kürzeste Bekenntnis ist Yeshua. Wenn du Yeshua rufst, hast du eigentlich schon alles ausgesprochen, was es braucht, damit du gerettet werden kannst. In diesem Namen ist Heil. Warum? Es drückt dieses Vertrauen aus in das Werk unseres Vaters, dieses Erlösungswerk. Der Vater hat den Sohn gegeben, weil er die Welt so geliebt hat. Versteht ihr? Hinter all diesen Dingen steht der Vater. Wir sollten nicht bei Yeshua stehen bleiben, weil er sagt, ich bin die Tür. Ja? Ich bin die Tür. Wir sollten zum Vater gehen. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ja? Erkennt doch, dass der Vater mich gesandt hat, sagt er. Erkennt es doch. Er möchte mit euch Gemeinschaft haben. Nun kommt hier in Jesaja Kapitel 45 im Vers 5 ein paar sehr interessante Verse. Ich bin Jahwe und sonst ist keiner, denn außer mir ist kein Gott. Ich habe dich gegürtet, ehe du mich gekannt hast, damit vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang erkannt werde, dass gar keiner sei außer mir. Ich bin Jahwe und sonst ist keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unglück schaffe. Ich, Jahwe, tue solches. Ich bin Jahwe und sonst ist keiner, der ich das Licht mache und die Finsternis schaffe, der ich Frieden gebe und Unglück schaffe. Ich, Jahwe, tue solches alles. 1. Chroniker 16,7. Zu derselben Zeit ließ David vor allem Jahwe danken durch Asaf und seine Brüder. Danket Jahwe, ruft seinen Namen an. Tut seine Taten kund unter den Völkern. Singet ihm, Lob singet ihm, redet von allen seinen Wundern. Rühmet euch seines heiligen Namens. Rühmet euch, wie heißt es, wer weise ist, wer sich rühmen will, der rühme sich, Jahwes, der rühme sich des Namens. Und dass er mich kenne, ja, der rühme sich, dass er Jahwe kenne. Rühmet euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die Jahwe suchen. Psalm 105. Danket Jahwe, ruft seinen Namen an. Macht unter den Völkern seine Taten bekannt. Singet vor ihm, spielet vor ihm, redet von allen seinen Wundern. Rühmet euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die Jahwe suchen. Noch einmal, das ist praktisch ein Zitat aus dem vorherigen Vers oder umgekehrt. Fraget nach Jahwe und nach seiner Macht, suchet sein Angesicht alle Zeit. Und in Jesaja 12, Vers 1 heißt es, und du wirst an jenem Tage sagen, ich lobe dich, Jahwe, denn du zündest mir, dein Zorn hat sich gewendet und du tröstest mich. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich will vertrauen und lasse mir nicht grauen, denn Jahwe, Jahwe, zweifach, versteht ihr, Bestätigung, Jahwe, Jahwe ist meine Kraft und mein Lied und er ward mir zum Heil. Jahwe wurde mir zum Heil. Die Christen haben dieses Problem, dass sie immer bei Jeshua stehen bleiben. Sie bleiben da irgendwie stehen, die kommen nicht zum Vater. Ja, der Vater und ich sind eins, das ist so nebulös. Meine Frau und ich sollten auch eins sein und zeitweise sind wir es auch. Aber dann sind wir immer noch Mann und Frau, versteht ihr? Jahwe ist Jahwe, Yeshua ist Yeshua. Er ward mir zum Heil. Danket Jahwe, ruft seinen Namen an, verkündigt unter den Völkern seine Wunder. Erinnert daran, wie erhaben sein Name ist. Erinnert daran, wie erhaben sein Name ist. Das Thema Dreieinigkeit ist eine Kampflinie. Das ist ein tektonischer Grabenbruch, wie man sagt, da wo sich die Erdplatten treffen. Das nennt man ein tektonischer Grabenbruch, das heißt, da gibt es immer wieder Erdbeben und auch mal Vulkanausbrüche. Um der Dreieinigkeit willen hat man Menschen auf bestialische Weise umgebracht. Und es verhält sich damit so ähnlich wie mit dem Islam. Man hat es den Leuten mit Gewalt aufgezwungen und heute glauben sie es und verteidigen es selber. Das ist das Perverse daran. Wenn man die Geschichte der Dreieinigkeit kennt, der Lehre, wie sie entstanden ist, das ist ein Produkt der Konzilien und der Prozess ist in Gang gekommen, als man damals im Jahre 325 per Konzil beschlossen hat, dass Jeshua Gott ist. Das war der erste Schritt und der ausschlaggebende Faktor war der römische Kaiser, der damals wollte, dass das römische Reich eine einheitliche Religion bekommt. Also selbst im Jahre 325 gab es noch keine Dreieinigkeitslehre. Die ist später entstanden. Zuerst hat man also darüber gestritten, dass Jeshua ein vom Himmel gestiegener Gott ist. Und da hat der römische Kaiser gesagt, das ist gut, das nehmen wir, das passt. Die hat ihm gut gefallen, weil sie eben ziemlich ähnlich war von dem, was die Heiden früher schon hatten. Und dann hat man schon im Vorfeld dieser Geschichte, hat man die jüdischen Bischöfe, das gab es damals auch, also jüdische Gemeindeleiter, die hat man nicht mehr eingeladen zu diesem Konzil, denn die hätten da gestört. Denn die hätten da was anderes vertreten. Adonai Echad ist das hebräische Glaubensbekenntnis, das gesagt, Gott ist einer. Die Dreieiniger haben dann daraus Gott ist Einheit gemacht. Gott ist eine Einheit. So haben sie das Echad ausgelegt. Aber die Juden verstehen es als eins im Sinn der ersten Zahl Echad. Und etwas später dann gab es wieder ein Konzil und man hat dann den Heiligen Geist zu einem Gott erklärt. Also zur Gottheit erklärt. Das war auch neu. Und dann noch später dann die Dreieinigkeitstheologie. Man musste das ja irgendwie in Worte fassen. Es ist ja nicht zu begreifen. Selbst die Befürworter der Dreieinigkeitstheologie können diese im Grunde genommen nicht wirklich erklären. Sie verstehen sie selber nicht. Trotzdem wird es gelehrt. Das ist tatsächlich so. Und mein Grundsatz diesbezüglich ist eigentlich der, dass ich sage, das, was die Schrift sagt, was geoffenbart ist, das ist des Menschen. Gott offenbart gewisse Dinge. Er offenbart durch sein Wort, er offenbart durch die Propheten und er offenbart durch, dass er sich selber den Menschen zeigt. Gott offenbart sich in vielerlei Weise. Und all dies, was geoffenbart ist, kann man zusammenfassen als das, was dem Menschen gegeben wurde. Es zu verstehen und es auszuüben. Und dann gibt es diesen zweiten Teil dieses Verses, in dem es heißt, was verborgen ist. Die Geheimnisse sind Gottes Sache, die gehören Gott. Nun ist es ein Grundsatz, dass man Dinge lehren kann, die man versteht, und Dinge nicht lehren kann, die man nicht versteht. Also Geheimnisse kann man nicht lehren. Die Dreieinigkeitslehre hingegen ist eine Lehre, die niemand versteht. Und widerspricht natürlich im Kern dessen, was eine Lehre sein sollte. Man kann nicht etwas lehren, was noch nicht mal der versteht, der es lehrt. Geschweige denn der zuhört.